Ja, werte Anwesende, ich darf euch und Sie im Namen der Arbeitsgemeinschaft Emanzipative Antifaschistinnen recht herzlich zu der heutigen Veranstaltung begrüßen. Die antifaschistischen Hochschultage provozieren und das nun schon das zweite Jahr. Im letzten Jahr waren es linke Antiimperialisten, die sich auf den Plan gerufen fühlten, als im Rahmen der Hochschultage über linken Antizionismus und Antisemitismus gesprochen wurde, weil aus ihrer Sicht das Gesetz der Omerta des eigenen Schweigens gebrochen wurde. In diesem Jahr sind es Konservative von rechts, die bereits das Ende der bürgerlichen Demokratie gekommen sehen, wenn Veranstaltungen wie diese stattfinden und die Veranstaltenden und die Anwesenden sowie die Unterstützerinnen pauschal als Antidemokraten und Extremisten beschimpfen. Was beiden gemein ist, ist der Blick auf die Welt durch die ideologische Brille, der gegen ein rationales Argument immun ist, weshalb ich mir auch weitere Anmerkungen zu dem Thema erspare. Ein Dank geht zunächst an den Stura der Uni und an den Fachschaftsrat der FGSE für die finanzielle Unterstützung. Ein Dank geht auch an die beiden Referenten, Zwie und Hannes Giesler für ihr Erscheinen heute Abend. Zwie gehört zum Autorenkollektiv BBMZ aus Frankfurt. Hannes Giesler bewegt sich in kritischen Zusammenhängen in Leipzig und schreibt unter anderem fürs Coney Island News Flyer. Zum Ablauf der Veranstaltung. Jeder der Referenten wird 25 Minuten referieren, seine Thesen vorstellen. Danach machen wir das so, dass wir eine Viertelstunde zum Austausch noch auf dem Podium nehmen und nochmal die Statements klar zu machen. Danach würden wir das Ganze öffnen für die Diskussion. Und zwar in folgender Reihenfolge. Zunächst wird Hannes anfangen, dann Zwie. Dann wird Hannes auf das Statement von Zwie reagieren, Zwie auf das Statement von Hannes und dann seid ihr und sie gefragt. Genau, zunächst nur ganz kurz Vorbemerkung von mir. Es ist das Einfachste, was schwer zu machen ist, schreibt Brecht über das, was Marx, das Ideal, nach dem sich die Wirklichkeit zu richten haben wird, charakterisiert, den Kommunismus, verstanden als, Zitat, wirkliche Bewegung, welche den jetzigen Zustand aufhebt, wie es bei Marx weiter heißt. Stefan Griegert schreibt analog dazu in seinem Text Befreite Gesellschaft und Israel, Zitat, der Kommunismus sei ein Begriff, der sich einer Definition der gängigen Sozialwissenschaften entzieht. Streng genommen ist Kommunismus nichts weiter als die Bewegung der materialistischen Kritik, Zitat Ende. Das große Lexikon der Bundesrepublik hingegen zeigt schon den Widerspruch, mit dem wir uns heute Abend beschäftigen werden. Es beschreibt den Kommunismus, lateinisch von communis, gemeinsam, als erstens die gedankliche Vorstellung von einer Gesellschaft, in der das Privateigentum an Produktionsmitteln, also Boden, Maschinen und Rohstoffe, in Gemeinschaftseigentum überführt wird. Zweitens die Gesamtheit der ökonomischen und politischen Lehren, die das Ziel einer kommunistischen Gesellschaft auf der Grundlage von der Theorie von Karl Marx und Friedrich Engels sowie Wladimir Iljitsch Lenin und ihre Nachfolger verfolgen. Drittens, und das ist der entscheidende Punkt, die politischen Systeme, die die marxistisch-leninistischen und alternative kommunistischen Lehren in die Praxis umsetzen. Und eben der letzte Punkt markiert die Dialektik des Begriffs. Zitat, das aufgelöste Rätsel der Geschichte, um es nochmal mit Marx zu sagen, auf der einen Seite, stalinistische Säuberung, maoistische Kulturrevolution, sowie sich selbst kommunistisch nennende Diktaturen in Afrika, Afghanistan, Nordkorea, Kambodscha, Vietnam, Osteuropa und Lateinamerika mit knapp 100 Millionen Toten laut Schwarzbuch Kommunismus. Genau. Die heutige Veranstaltung mit dem kontroversen Titel Scheitern und Zukunft des kommunistischen Projekts soll die Frage erörtern, was der Kommunismus genau ist und ob der Begriff vor dem Hintergrund der mit ihr verbundenen Geschichte geeignet ist, um linke Alternativen überhaupt noch zu beschreiben. Diskutiert werden soll, ob es tatsächlich möglich ist, wie vom Autorenkollektiv Situationistische Revolutionstheorie vorgeschlagen, als Kommunismus, ausdrücklich mit K, die staatskapitalistischen und sonstige Verunstaltungen der marxistischen Kritik zu bezeichnen, jedoch für das Projekt der allgemeinen Emanzipation im Sinne kritischer Theorie auf die Schreibweise des 19. Jahrhunderts zurückzugreifen, also den Kommunismus mit C. Oder ob der Begriff vor dem Hintergrund seiner stets mitgeschleppten Implikation nicht eigentlich auf den Müllhaufen der Geschichte gehört. In diesem Sinne übergebe ich an Hannes.
Ja, herzlich willkommen von meiner Seite. Ich hoffe, ich spreche laut genug. Wenn das nicht so ist, dann kann man vielleicht hinten noch ein paar Reihen dann auch vorrutschen. Dann noch die Frage, sind auch in den hinteren Reihen dieser Art Handouts angekommen? Ja, gerade so? Super. Wenn nicht, hätte ich jetzt, oder wenn noch Leute dazukommen, dass vielleicht, wenn zwei nebeneinander sitzen, da noch eins weiterreichen. Ja, ich steige gleich in mein Referat ein. Es gibt eine Grundsituation, die man historisch und gesellschaftlich nicht, der man nicht entkommen kann. Und das ist, dass man, um genüsslich leben zu können, muss man, um größere Übel abzuschaffen, wie zum Beispiel Hunger oder Frost, muss man arbeiten, muss man die Natur umformen, damit man dieses größere Übel abherrscht, wobei dann diese Arbeit, diese Umformung der Natur das kleinere Übel ist. Das heißt, es ist Mittel zum Zweck. Und das ist erstmal eine Grundsituation, mit der Menschen umgehen müssen. Marx definiert Arbeit als durch Not und äußere Zweckmäßigkeit bestimmt. Es kann zwar möglicherweise Zufälle geben, dass Arbeit mal Spaß macht. Wesentlich ist Arbeit aber erstmal, dass sie Mittel zum Zweck ist und insofern notwendig und nicht frei gewählt. Und trotzdem macht man sie, um einem bestimmten Zustand zu entfliehen. Die Menschen sind im Naturdasein entflohen, weil im Naturdasein, im reinen Naturdasein, herrscht gewissermaßen Lust und Mangel zugleich. Die Lust mögen jetzt sinnliche Erlebnisse bei der Nahrungsaufnahme oder anderweitige Sachen sein, aber Natur ist gewissermaßen mit Lust verschränkt und gleichzeitig hat die Natur diese Lust nicht unendlich und der Mensch empfindet in der Natur auch Mangel. Und das kann er natürlich alles empfinden, weil er und auch reflektieren, weil er halt mit der Vernunft ausgestattet ist. Ein zweites, ja, vielleicht, wenn jetzt zwei Leute nebeneinander sitzen, dann können die nochmal einen Zettel hintergeben. Ich habe hier so Handouts gemacht, wo so Zitate. Also ich war gerade dabei zu erzählen, dass der Mensch im unmittelbaren Naturdasein zwar einerseits Lust erfährt, aber andererseits auch nicht befriedigt wird. Es gibt sowas wie Frieren, es gibt Hunger, es gibt letztendlich sogar den Tod, wo einem die Natur, die einem auch großartige sinnliche Erlebnisse verschafft, gleichzeitig mit Mangel konfrontiert. Und der Mensch kann dies mit Arbeit versuchen, kann die Natur so umformen, dass er weniger friert, dass er weniger hungert. Insofern ist eine Möglichkeit, der Menschen aus diesem reinen Naturdasein und aus dem Mangel zu entfliehen, indem er die Natur umformt, also arbeitet. Die zweite Möglichkeit, die er auch oftmals jetzt gewählt hat in der Geschichte, ist, sich in Gesellschaft, Gemeinschaft, sich sozial zusammenzutun. Und in dem Moment, wo das passiert, ist nun die Frage, wie diese Arbeit, die der Mensch aufwendet, um dem mangelhaften Naturdasein zu entkommen, wie diese Arbeit sich innerhalb der Gesellschaft, der Gemeinschaft verteilt. Wie verteilt sich also die notwendige Arbeit auf die einzelnen Schultern? Und das ist ein Problem, das muss jede Gesellschaft klären. ganz grob und sehr abstrakt könnte man jetzt drei Möglichkeiten herausdestillieren aus der Geschichte. Das eine ist das, was Marx als ursprüngliche Gemeinschaft bezeichnet. Euphemistisch wurde das teilweise auch als Urkommunismus bezeichnet, wobei das irreführend ist, weil diese Gemeinschaften darin bestanden, dass du im Prinzip die Individuen, das heißt die Menschen, so viel Freiheit besaßen wie die Biene im Bienenstock. Das heißt, der Einzelne ist dann jeweils nur unmittelbar Funktion innerhalb eines Ganzen und hat keine Disparität zu diesem Ganzen, hat keine freie Wahl innerhalb dieses Ganzen und ist gewissermaßen an seine Funktion festgeeist und bestimmt sich auch nur über diese Funktion. Diese Dimension, dass jetzt diese ursprünglichen Gemeinschaften meistens durch magisch-religiöse Hierarchien strukturiert waren, die lasse ich jetzt mal beiseite. Lösungsmöglichkeit 2, eine hierarchische Gesellschaft, wie wir sie in einer Sklavenhaltergesellschaft haben oder wie wir sie in einer Feudalgesellschaft haben. Dort ist es so, dass die Arbeit ungleich auf die Schultern verteilt ist und dass bestimmte Schichten über andere Schichten herrschen und über diese politische Gewalt ausüben. Dort ist gewissermaßen eine partikulare Schicht, hat dort die allgemeine politische Herrschaft inne und die allgemeine soziale Herrschaft inne, und eine partikulare Schicht spreizt sich gewissermaßen zu einem Allgemeinen auf und beherrscht eine andere Schicht, die dann gar keine Rechte haben und keine Partizipationsmöglichkeiten politisch und sozial am Allgemeinen. Eine dritte Möglichkeit, diese Arbeit zu verteilen, hat sich mit der bürgerlichen Gesellschaft ergeben. Dort ist es nun nicht mehr so, auch wenn das teilweise vulgärkommunistisch manchmal behauptet wird, dass irgendwelche Kapitalisten herrschen, aber hätte Marx das beschreiben müssen, hätte er nicht so viel Aufwand mit diesen drei dicken, und es sollten ja noch mehr werden, mit diesen drei dicken Wälzern betreiben müssen, sondern Marx beschreibt dabei so etwas, ich sage jetzt mal kurz, weil das auszuführen würde hier den Rahmen sprengen, er beschreibt dort sowas wie einen Selbstläufer. Eine Dynamik, die aus der Interaktion vieler Einzelner entsteht und diesen kapitalistischen Produktionsprozess bildet, der dann gewissermaßen als sachliche Herrschaft über alle Menschen herrscht. Ja, also Marx, dort gibt es zwar Gewinner und Verlierer, die Gewinner wären jetzt die Kapitalisten, die Verlierer das Proletariat, aber dass es dort Gewinner und Verlierer gibt, bedeutet nicht, dass bestimmte Gewinner gleichzeitig die Herrschaft über diese Gesellschaft innehaben. In Zeiten der Finanzkrise ist das vielleicht wieder klarer geworden, dass selbst Gewinner nur innerhalb der Funktionszwänge agieren können. Und diese Funktionszwänge sind halt die Gesellschaft. Und damit wird diese Arbeit nicht mehr aufoktroyiert durch eine Schicht, also eine Schicht oktroyiert nicht mehr einer anderen Schicht die Arbeit auf, sondern die Menschen treten sich als Gleiche gegenüber, wobei gewissermaßen ein großes Problem jetzt herrscht. Sie treten zwar als Gleiche sich gegenüber, aber es ist der Produktionsprozess, der die Menschen unter sich subsumiert, anstatt dass die Menschen den Produktionsprozess bemeistern. Das heißt, der Produktionsprozess herrscht jetzt über die Menschen, und Marx beschreibt es dann auch als zweite Natur. Das Problem ist also, die Menschen sind mittels Arbeit aus der Natur oder sind aus der Natur entflohen, und dieser Produktionsprozess hat sich jetzt zu einer zweiten, zu einer gesellschaftlichen Natur verkehrt, die wiederum sie determiniert. Jetzt haben wir zwar eine Gesellschaft, wo die Leute als Gleiche sich gegenübertreten, aber die Menschen machen nicht bewusst ihren Produktionsprozess. Und das ist meines Erachtens der Und gerecht geht es darin auch nicht zu, insofern es diese Gewinner- und Verliererseiten gibt. Und das extrem, ja. Also einerseits leben Menschen teilweise von wenigen Cent am Tag, währenddessen andere Milliarden auf dem Konto haben. Wobei dann diese Spaltung in Klassen auch noch durch eine ungleiche Verteilung der Produktionsmittel zustande kommt. Das nur am Rande. Marx' Standpunkt in der kritischen Kritik der politischen Ökonomie, also das, was man als die drei Bände des Kapitals und noch diverse Manuskripte kennt, ist zweierlei. Erstens Gerechtigkeit. Zweitens, oder dass Gerechtigkeit nicht nur zum Schein, nicht nur formal, rechtlich und politisch existiert, sondern auch sozial. Also das ist der erste Standpunkt, der Gerechtigkeit. Und der zweite Standpunkt ist der rationalen Bemeisterung des Produktionsprozesses. Das also, sozusagen aus diesem Standpunkt heraus, kann er das Kapital kritisieren. Und das ist ein Standpunkt, den hat er von den Frühsozialisten geerbt. Wenn man so Leute liest, die französischen oder englischen Frühsozialisten, auch die legen ihren Fokus darauf, als Aufklärer, die Produktion soll nicht mehr blind ablaufen und nicht mehr dadurch, dass die Individuen voneinander getrennt sind im Produktionsprozess und gewissermaßen, die nennen das dann noch anarchistisches Chaos, dass dort ein anarchistisches Chaos herrscht, sondern dass es eine bewusste gesellschaftliche Kontrolle der Produktion gibt, damit das, was geschaffen werden kann durch die industriellen Revolutionen, wirklich auch allen zugute kommt und rational eingesetzt wird. Dadurch haben sich die Frühsozialisten ein Leben in Saus und Braus erhofft. Also Babeuf zum Beispiel, einer dieser Frühsozialisten, sagt oder hofft, dass die Produktion, Zitat, nicht mehr blind abläuft, und Victor Considerant, den habt ihr jetzt auf euren Arbeitsblättern, das rede ich schon wie in der Uni hier, durch die Räumlichkeiten, die habt ihr auf euren Blättern, da steht drauf, als erstes Zitat, dieser Frühsozialist, das ist halt wirklich der Aspekt, warum die in der Tradition der Aufklärung standen. Die wollten halt, also gewissermaßen während andere Aufklärer das Reich der Illusion, die Religion etc. entschleiern wollten, wollten diese Frühsozialisten nun auch diesen Bereich der Produktion entschleiern und aufklären. Die sozialistische Schule will nicht diejenigen Bereiche der Gesellschaft antasten, die schon mehr oder weniger gut organisiert sind. Ihr unmittelbares Ziel ist es, das zu organisieren, was noch nicht organisiert ist, nämlich die Arbeit. Denn auf dem Gebiet der Produktion ist alles der Willkür und den Launen des Einzelnen überlassen, der infolge der anarchistischen Konkurrenz seinesgleichen wütend bekämpft. Für Marx stellt nun diese anarchistische Konkurrenz nicht mehr als solche dar. Zwar erscheint sie als anarchistisch, gleichzeitig vermittelt sich über diese Konkurrenz dem einzelnen Kapitalisten aber ein Systemzwang. Diese Konkurrenz ist gewissermaßen nur die Kehrseite einer durch Gesetze strukturierten Dynamik, dem Kapital. Das kann ich auch vielleicht noch mit ganz kurz versuchen auszuführen. Ich versuche es mal von der Produktionssphäre aus zu erklären, wo halt die Arbeit in Privatarbeiten unterteilt ist. Gerade weil, und wenn Leute jetzt arbeiten, produzieren sie ja für Bedürfnisse von anderen. Das heißt, wenn sie arbeiten, arbeiten sie nicht für sich, sondern stellen Produkte her, die andere verzehren oder sonst wie gebrauchen. Das heißt, sie verrichten gesellschaftliche Arbeit. Trotzdem ist diese gesellschaftliche Arbeit vereinzelt und privat organisiert. Und damit sich diese Arbeit, die eine gesellschaftliche Seite hat, aber die trotzdem nicht gesellschaftlich organisiert wird, als Gesellschaft wieder firmiert, das passiert halt verdinglicht im Wert und schließlich im Kapital. Das heißt, auf der einen Seite ist die Arbeit atomisiert, auf der anderen Seite, gerade weil das nicht bewusst passiert, dieser gesellschaftliche Arbeitsprozess, verdinglicht sie sich blindlings im Kapital. Und trotzdem, auch wenn dort Marx einen anderen Akzent setzt und das nicht mehr anarchistische Produktion nennt. Trotzdem ist eines der für ihn der Fokus darauf, wie schalten wir diesen Produktionsprozess, diesen chaotischen Produktionsprozess und dieses Kapital aus, indem er sagt, wir müssen das rational versuchen zu planen. Und es gibt manchmal, gibt es sozusagen die Tendenz innerhalb einer radikalen Linken heutzutage, die Arbeit selber als Ideologie auszuweisen. Und da, glaube ich, macht man sich was vor, und das will ich jetzt erstmal nochmal als Vorwegbemerkung nochmal zitieren, das nächste Zitat auf den Blättern, Kapitalband 3, wie der Wilde mit der Natur ringen muss, um seine Bedürfnisse zu befriedigen, um sein Leben zu erhalten und zu reproduzieren, so muss es der Zivilisierte. Und er muss es in allen Gesellschaftsformen und unter allen möglichen Produktionsweisen. Die Freiheit auf diesem Gebiet kann nur darin bestehen, dass der vergesellschaftete Mensch, die assoziierten Produzenten, diesen ihren Stoffwechsel mit der Natur rationell regeln, unter ihre gemeinschaftliche Kontrolle bringen, statt von ihm als von einer blinden Macht, wie beim Kapital, beherrscht zu werden. Dass sie ihn mit dem geringsten Kraftaufwand und unter den ihrer menschlichen Natur würdigsten und adäquatesten Bedingungen vollziehen. Aber es bleibt dies immer ein Reich der Notwendigkeit. Dieses Reich der Notwendigkeit ist dem der Freiheit gegenübergestellt. Die Frage ist nun, wie gering auch immer dieses Reich der Notwendigkeit ist, wie man es also organisiert, wie man die gesellschaftlich notwendige Arbeit innerhalb der Gesellschaften oder innerhalb der Weltgesellschaft, die das Ziel ist, auf die Schultern verteilt. Und das ist ein Problem, um das kommt man nicht herum. Insofern ist die soziale Frage, die kann man nicht einfach über Bord werfen. Die Frage ist, wie das Reich der Notwendigkeit zu organisieren ist. Die bürgerliche Antwort, hier im Zitat von Hegel, wieder auf euren Blättern, das zu Leistende kann aber nur, indem es auf Geld als den existierenden allgemeinen Wert der Dinge und der Leistungen reduziert wird, auf eine gerechte Weise und zugleich auf eine Art bestimmt werden, dass die besonderen Arbeiten und Dienste, die der Einzelne leisten kann, durch seine Willkür vermittelt werden. Hegel sagt hier, man soll das, also es entsteht auch in der Auseinandersetzung mit feudalen Herrschaftsstrukturen, er sagt, das ist eine Befehlswirtschaft, eine Kommandowirtschaft, wo von oben nach unten die Leute in ihre jeweiligen Arbeitsfunktionen reingepresst werden, und eine bessere Möglichkeit ist das Geld. Als Vermittler sowohl von Konsumption als auch von den Leistungen, die man erbringt, weil dann kann man individueller entscheiden, wo man sein Geld herbekommt, was man arbeitet und wo man dann sein Zeug und wie viel man davon kauft. Das heißt, das Geld ist gewissermaßen ein Zwang, der einerseits apersonal ist, aber der trotzdem diesen Arbeitsprozess gewährleistet, weil alle irgendwie versuchen wollen oder weil alle versuchen müssen, daran zu kommen. Es ist ein Zwang, aber es ist gewissermaßen einer, der nicht mal die Einzelnen in ganz bestimmte Funktionen festsetzt, sondern wo die Leute gewissermaßen ein Stück frei flottieren auf dem Arbeitsmarkt. Marx hält nun zweierlei entgegen. Erstens den doppelt freien Lohnarbeiter. Zwar erkennt er an, wie Hegel sagt, dass die Leute dann freier sind. Das ist die eine Seite der Freiheit, aber die andere Seite der Freiheit ist, dass die Arbeiter frei von Produktionsmitteln sind und insofern abhängig von Kapitalisten, die die Produktionsmittel besitzen. Das ist der erste Einwand von Marx, grob. Der zweite Einwand von Marx ist, mit der Willkür, das ist so eine Sache, weil die Gesamtgesellschaft oder die gesamtgesellschaftliche Vernunft, die wird unterminiert durch diesen allgemeinen Produktionsprozess, der die Menschen beherrscht. Insofern ist es mit der Willkür noch nicht weit her. Nun ist aber die Frage, was setzt Marx als Alternative gegen diese bürgerliche Variante entgegen? Und dann empfehle ich die Schrift Kritik der, Kritik des Gotha-Programms. Das sind nur drei Seiten, ich glaube so MEW Band 19, Seite 19 bis 21, wo er dort sich ein bisschen, wo er dazu kommt, diese zukünftige Gesellschaft grob zu umreißen. Man findet das auch vereinzelt an anderen Stellen, aber dort kommt das geballt auf einem Haufen. Und dort unterscheidet er in die erste Phase und die höhere Phase. Ich bleibe jetzt erstmal bei der ersten Phase. Dort schreibt er, innerhalb der genossenschaftlichen, auf Gemeingut an den Produktionsmitteln gegründeten Gesellschaft, also im Verein Freie Menschen, tauschen die Produzenten ihre Produkte nicht aus. Ebenso wenig erscheint hier die auf Produkte verwandte Arbeit als Wert dieser Produkte, als eine von ihnen besessene sachliche Eigenschaften, da jetzt, im Gegensatz zur kapitalistischen Gesellschaft, die individuellen Arbeit nicht mehr auf einem Umweg, sondern unmittelbar als Bestandteile der Gesamtarbeit existieren. Also die Arbeiten sind nicht mehr vereinzelt und stellen sich dann hinterrücks und blind als Gesamtes, nämlich in Form des Kapitals dar, sondern die einzelnen Arbeiten sind von vornherein innerhalb einer gesamtgesellschaftlichen Arbeit als deren Bestandteile gesetzt und organisiert. Nun, wenn er aber hier schreibt, die einzelnen Arbeiten sind unmittelbar als Bestandteile der Gesamtarbeit gesetzt, muss das nicht auch heißen, dass die Arbeiter unmittelbar als Bestandteile des Arbeitskollektivs gesetzt sind? Und das ist, glaube ich, ein neuralgischer Punkt in dieser ganzen Utopie einer rationalen Produktion, dass man nämlich, wenn man eine rationale Produktion will, auch von der Rationalität der Teile ausgehen muss und mehr noch, die Leute müssen sich der Rationalität und einer bestimmten Organisation dann fügen. Also man kann keine rationale Organisation herstellen, wenn man die Teile nicht unter Kontrolle hat. Und damit verweise ich auch wieder auf Hegel. Der hat zwar ein hierarchisches System der Produktion angegriffen, aber die Frage wäre, aber er wendet allgemein auch gegen sozusagen diese, oder er wendet allgemein auf, dass Geld sozusagen, wo diese Arbeit allgemein vermittelt wird, dass das besser wäre. Und auch Nietzsche sieht das Problem des Sozialismus relativ deutlich. Er sagt nämlich, er formuliert es groß wieder, indem die Gerechtigkeit den Leuten wie ein Nagel in den Kopf getrieben wird, schreibt er, wird eventuell mit dem Sozialismus ein System errichtet, in dem der Einzelne zum zweckmäßigen Organ des Gemeinwesens werden müsste. Also der Einzelne wird zweckmäßiges Organ des Gemeinwesens, wenn man also diese Gerechtigkeit und diese Rationalität umsetzt. Und genau das mit dem Organ beschreibt nun wirklich so ein Frühsozialist, wieder auf euren Arbeitsblättern, Théodore de Samy. Ich halte es für unumstößlich erwiesen, dass niemand in der Gütergemeinschaft sein persönliches Glück anderswo finden kann als im gemeinsamen Glück. In einem früher erwähnten Vergleich verwies ich bereits darauf, dass der Mensch im gesellschaftlichen Organismus genau dasselbe ist wie ein Glied im menschlichen Organismus. Hat uns denn das Studium des menschlichen Körpers nicht mit mathematischer Genauigkeit bewiesen, dass es in keinem Wesen ein Glied, ein Organ gibt, das jemals einem anderen Glied, einem anderen Organ absichtlich zu schaden vermöchte und der Gesundheit und dem gemeinsamen Leben zuwider oder von ihm ab unabhängig zu wirken imstande wäre, dass sich jemals weigern oder auch nur zögern würde, seine Funktion zu erfüllen und der Harmonie und Gesundheit des Lebewesens zu dienen, kurz, dass ich entschließen könnte, dem Gemeinwohl böswillig zu schaden. Und dieses Problem, was ich eingangs geschildert habe, dass sich also die Menschen irgendwie in einer Gemeinschaft zusammenfinden müssen und dann diese Arbeiten gerecht verteilen, da entsteht immer das Problem zwischen Allgemein und Besonderen. Oder, das klingt jetzt philosophisch, soziologisch gesprochen, zwischen